Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
So, Frank, mach mal so. So leiten wir den Podcast ein. Frank hat gesagt, ich darf nicht so machen und so und so.
Du darfst dich nicht so viel.
Und so darf ich auch nicht machen?
Genau, du darfst dich nicht so viel bewegen beim Podcast.
Kannst du rausschneiden.
Gut. Jens, wir beginnen heute den Podcast mal etwas anders als sonst. Wir spielen zwar bestimmt nachher noch Quartett Roulette, aber da ich diese Woche ja ein Auto gekauft habe,
Was hast du denn gekauft?
Ja, nee, so einfach mache ich dir das nicht. Okay. Ich will, dass du es errätst. Und du musst jetzt vorab vielleicht mal schätzen, was meinst du, wie viele Fragen du brauchst?
Weiß ich nicht.
Nee, keine Ahnung. Probier's mal.
Ich weiß ja gar nicht, was du gekauft hast.
Ja, eben. Aber du bist ja ähnlich wie bei Quartett Roulette. Also ich hätte jetzt diese Karte von dem, was ich gekauft habe.
Okay, pass auf. Also fangen wir mal an.
Ja.
Eine Coupé?
Nein.
Limousine?
Nein.
Cabriolet?
Nein.
Van?
Nein.
Geländewagen?
Nein.
Mehr gibt's ja nicht an. Ist ja Quatsch.
Nee. Gibt schon noch eine andere Karosserievariante, die du eben nicht genannt hast.
Ein Pickup?
Nein.
Ein Landau-Lee?
Nein. Du hast Kombi nicht gesagt.
Doch, habe ich gesagt.
Ja?
Ja.
Dann habe ich es überhört.
Ein Kombi hast du gekauft?
Okay, ja, das ist schon eine ganz kluge Frage, ehrlich gesagt. Okay, weiter.
Einen deutschen Kombi?
Nein.
Einen schwedischen?
Nein.
Amerikanischen?
Nein.
Englischen?
Nein.
Italienischen?
Nein.
Französischen?
Nein.
Japanischen?
Ja.
Toyota Corolla?
Nein.
Cressida?
Nein.
Mazda Kombi?
Nein.
Ein Datsun Kombi?
Nein.
Mazda. Also was, 70er Jahre?
Nein.
80er Jahre?
Nein.
90er Jahre?
Ja.
Datsun. 90er Jahre japanischer Kombi. Mittelklasse?
Bisschen drüber.
Oberklasse. Toyota Crown.
Nein. Das ist eine Marke, die du eben noch nicht genannt hast. Von den Japanern.
Also, was? Ein Daihatsu? Nee,
nein,
kann
nein,
ich sagen.
Nein.
Mazda habe ich genannt. Datsun habe ich genannt.
Ja.
Nissan ist Datsun dasselbe.
Ja, ist nicht. Toyota,
Toyota habe ich genannt. Gibt es hier noch? Gibt es noch einen großen?
Ja, noch einen großen gibt es noch.
Mazda.
Auch mit M.
Mazda. Mitsubishi.
Richtig.
Hast du einen Galant-Kombi gekauft?
Nein.
Mitsubishi. Ein Lancer-Kombi.
Nein. Ich feiere das, weil ich wusste, dass das schwierig ist. Ich hatte den nicht auf den Zettel. Ein
Mitsubishi Colt.
Nein.
Kombi.
Nein.
Gab es auch.
Nein. 90er.
Also
Colt. Oberklasse. Oberklasse-Kombi.
Ein Sigma.
Richtig.
Aber ein Sigma ist ein Galant. Galant und Sigma ist
die Basis für den. Aber der hieß ja nie Galant. Er ist ja ein Sigma. Ich habe auch ein Prospekt übrigens mitgebracht.
Ja, also der heißt. Er heißt.
Mitsubishi Sigma.
Ja, Sigma und Galant waren ursprünglich war es ein dasselbe Auto.
Nee, das war der Diamante.
Nee.
So hieß er nämlich. Doch.
Es gibt der ursprüngliche Galant hat sogar ein Sigma-Zeichen drauf gehabt.
Also, hier ist das Prospekt. Also, spezielles Auto. Viele von euch werden jetzt sagen so, was ist denn ein Sigma-Kombi?
Das ist ein Galant.
Und jetzt, was ist das Besondere am Sigma-Kombi? Weißt du, was das Besonderste ist am Sigma-Kombi? Hm? Weißt du, wo der gebaut wurde? Das ist das erste Auto, was aus Australien nach Europa kam. Der ist in Australien gebaut.
Ja, aber warum hast du denn das Auto gekauft?
Weil es der einzige ist. Weil es ist ein deutsches Auto. Ich wusste überhaupt nicht, dass es den Kombi gibt. Der hat übrigens den Motor aus dem 3000 GT, ne?
Ja, oder umgekehrt.
Oder umgekehrt, genau. 6 Zylinder, 3 Liter.
Doch, mega, ich wusste, dass das
mega
gibt.
Zustand. Gefühlt, ehrlich gesagt, von der Qualität her deutlich besser, als man das in Erinnerung hat von diesen Autos. Immer die gleiche Ausstattung eigentlich. Ist auch komplett original. Ist bis auf den Kotflügel vorne rechts im Originallack. Ganz wildes Auto. Ich habe den gesehen und war schockverliebt, weil ich kenne ein Auto, was in Hamburg fährt. Und interessanterweise war das aber ein Rechtslenker. Ich habe die auch nur als Rechtslenker im Kopf. Wann hast du mal ernsthaft ein Sigma-Kombi gesehen?
Ich habe gar nicht drauf geachtet.
Nee, das ist aber abgesehen davon.
Welche Farbe hat er?
Dunkelblau. Also Metallic. Blau-Metallic. Mhm. Blau-Metallic, auch mit der Dachreling, Glasschiebedach.
Wie viele Kilometer gelaufen?
170.
Was machst du denn damit?
Und ist komplett original.
Willst du den fahren oder was?
Neuer Zahnriemen, neue Ganzjahresreifen, neue Bremse. Tolles Auto, toller Zustand. Kein bisschen Rost an dem Auto?
Fotomontage, aber ganz beschissen. Ne?
Hast recht, stimmt. Ist da eingesetzt in die Alpen oder was das ist?
Ja, ne? Aber ganz beschissen eingesetzt.
Ja, stimmt.
Das passt überhaupt nicht.
Wo du sagst.
Stimmt, der Winkel gar nicht. Hast du ja auch einen Golden Retriever gekauft und deine Frau trägt jetzt eine braune Strickjacke?
Das Bild ist gut, ne? Ja. Mit den Leuten. Aber Wahnsinnsmotor, vor allem
ja,
V6 aber 3 Liter. Ich,
ja, Frank.
Ja. Jens. Ja. Warte mal noch 5 Jahre.
Ja.
Spätestens dann kommt er in die Garage 11. Ja. Ja. Ich finde das Auto super, weil
nee, wenn ist du interessant. Guckst,
es gibt keinen, ne? Es gibt keinen mehr. Und es gab ja auch damals schon keine. Weil
aber du hast ihn hier in Deutschland gefunden.
Ja, ich habe ihn, der war um die Ecke, der war in Osterholz-Scharmbeck, also in der Nähe von Bremen.
Ja.
Und ich habe den neulich morgen gesehen und habe dann gesagt, für den Preis kein Risiko. Und ich bin begeistert davon, oder ich habe gestern mal drunter geguckt, irgendwas müssen die gemacht haben, aber der hat auf jeden Fall, der hat keinen Rost. Der sieht top aus. Und der ist auch der Motor und so, da hängt kein Öltropfen dran.
Nee, das ist ja auch kein
Auto. Die Qualität ist nicht verkehrt.
Nö.
Und es ist skurril, ne? Weil kennst du ein Auto, was in Australien gebaut wurde und hierher kam als Serienauto? Nein, weil es ist nämlich das, also das war das Besondere damals und ich weiß gar nicht, ob es dann noch andere Autos gegeben hat. Klar, den gab es halt hauptsächlich als Rechtslenker und ja, speziell, sehr, sehr speziell. Die meisten werden von euch kein Bild haben, hat eine sehr, finde ich, dynamische Front. Hinten fällt das Auto ein bisschen ab, hinten ist er so ein bisschen typisch Japaner. Vorne ist er irgendwie so ein bisschen BMW, ne?
Ja.
Echt cool. Also ich bin begeistert, freue mich total, das ist mal wieder so ein Exot, bei dem ich nicht Nein sagen konnte. Und ja, ich habe gar nicht gewusst, dass es den überhaupt als Linkslenker gibt. Als ich die Bilder gesehen habe, war ich total geflasht. Und ganz ulkig, er hat hier hinten so einen Dachspoiler, der im Grunde dafür sorgt, dass auch die Heckscheibe so ein bisschen beschmutzungsfrei wird, bleibt. Und gestern habe ich mein Lackschichtenmesser da drauf gesetzt, der ist aus Metall. Also meine ich, der wäre aus Kunststoff, ne? Ist komplett aus Metall.
Cool.
Das ganze Auto ist von der Qualität, wenn du den anguckst, denkst du, oh, so schlecht ist das nicht. Und es ist ein Schalter, ne? Keine Automatik, weil eins ist auch klar, so eine Automatik von Mitsubishi, die dann 40 Jahre alt ist und Kilometer hat, irgendwann geben die auf und dann ist das auch nicht mehr zu reparieren. Und
schluckt ja auch gut Leistung, ne?
Ja. Weil der Wagen ist durchaus recht zackig unterwegs mit seinem 6-Zylinder 3 Liter. Ja, so haben wir mal begonnen. Aber es war nicht einfach zu erraten, ne? Das Ding hat man nicht auf dem Zettel. Also ein Sigma-Kombi hat man wirklich nicht auf dem Zettel.
Nee, ich habe auch nicht auf dem Zettel, dass du sowas kaufen wolltest.
Nee, wollte ich auch nicht, aber ist mir vor die Flinte gekommen. Und eigentlich wäre das ein cooles Auto gewesen, um den ins Parkhaus zu stellen in Bremen.
Ja?
Ja, finde ich schon. 94. Oh. Nächstes Jahr Hakenzeichen.
Klappt man gar nicht, ne?
Ich habe mich auch gewundert. Ich habe gerade gestern von der Württembergischen meinen Versicherungsbescheid für meinen 500 dazu geschickt bekommen, für den E500. 199 Euro Vollkasko. Und guck darauf und denke, hey, ich kann ja dieses Jahr Hakenzeichen machen. Das ist ein 93er. Ja. Geil. Und das ist wirklich geil. Also ein E500 mit Hakenzeichen ist ja irgendwie nochmal besser, oder?
Mhm.
Finde ich. Freue ich mich schon. Gibt echt einige Autos, die jetzt so ins Hakenzeichen rutschen. Die wird dann jetzt demnächst auch so, die ersten Golf 3 werden dir entgegenkommen mit dem Hakenzeichen. Wobei, sieht man noch nicht mehr viele.
Sind, ja, ich befürchte es.
Ich befürchte das auch. Ja. Hier ist viel passiert in der Garage, ne? Ich habe gesehen, du hast das ein oder andere
verkauft.
Auto verkauft und hast auch das ein oder andere Auto neu. Ich bin hier eben schon mal durchgestürmt.
Ah, hier, nee, letzte Woche haben wir einen 912er ist hier verkauft worden.
Ja.
Mittags. Und, später hat dann der angerufen, der vormittags da war und sagte, ja, er wäre jetzt in Lübeck gewesen, hätte sich den anderen angeguckt, der wird meinen kaufen wollen. Mm. Aber er wird ihn im Internet plötzlich nicht mehr sehen. Ich sage, nee, weil er verkauft ist. Und tatsächlich ist der in Lübeck, der sich anguckt hat, der war dann auch nicht so gut, wie er gedacht hat. Aber er hat ja die Chance, er hätte ihn ja morgens kaufen können. Also,
ja, gut. Ist ja so. Ja, gut, okay. Also enttäuscht war er ja mit Sicherheit trotzdem.
Ja, natürlich war er enttäuscht, aber ich kann es leider nicht ändern.
Nee. Ja, ja, das ist dann. Das
vor allen
ist
Dingen, dann,
hm? Ja, das, aber gut, sorry. So blöd das ist, ne? Das sind halt die Lektionen, die du lernst, wenn du nicht schnell entschlossen bist.
Ja, genau.
So, man muss halt dann auch so, man muss dann. Klar, man möchte eigentlich alle sehen und man möchte die dann auch vergleichen, aber das kann halt schief gehen. Und hier innerhalb von Stunden, ne?
Innerhalb von Stunden, gut, es war ein Zufall, aber er kannte sich ja auch extrem gut aus und hatte ja auch hier schon gesehen, wie original der ist und was an dem Auto alles wirklich gut ist und so weiter. Also der, so, ne? Also, naja, du, ist wie auch immer.
Ja.
Genau, dann habe ich das 903 Cabriolet verkauft, den Porsche.
Das
am Montag dann, Probefahrt. War ganz nett, der hat eine Probefahrt gemacht in eine Werkstatt. Und man kennt das ja, wenn du noch.
Da haben wir schon drüber gesprochen.
Echt?
Ja, letztes Mal. Hast du das erzählt? Hast du letztes Mal erzählt? Dass der, da, ja, dass die Werkstatt auch so nett war, weil sie sehr vernünftig damit umgegangen sind mit der Prüfung.
Der Leppig.
Genau. Echt? Genau. Ja, ja. Hast du erzählt.
Wirklich?
Hast du erzählt. Ja, weil die Probefahrt war nicht am Montag, sondern die Probefahrt war davor am Donnerstag. War ich nämlich noch dabei, als sie sich verabredet haben.
Ach so.
Ja. Guck mal.
Mensch, ich werde alt.
Ja, und ich sammle unnützes Wissen.
Habe ich denn schon erzählt, dass ich einen 220 SEB verkauft habe?
Nein, das habe ich nur im Internet gesehen.
Nee, genau, richtig. Da kam dann nochmal jemand, der durch Zufall hier gelandet war, eine Woche vorher mit einem Freund und hatte den Wagen gesehen, hatte das Auto gar nicht gesucht und hat sich da verliebt und war dann nochmal hier mit jemandem, der wohl schon mehrere W111er hatte oder noch einen hat, das habe ich gar nicht ganz verstanden, der sich auch wirklich auskannte.
Oh, ist ja bei so einem Auto auch nicht verkehrt.
Und die haben sich in Ruhe angeguckt, haben eine schöne Probefahrt gemacht und dann hat er einfach gesagt, das nehme ich direkt mit, hat das bar bezahlt mitgenommen, war ja zugelassen. Ich so, ups.
Weg war. Ja, cool.
Und er ist dann mit 300 Kilometer nach Hause gefahren und top. Er sagt, mega, der Wagen läuft top, alles ist total happy mit dem Auto.
Ja, hat er was gesagt, ob er sich in diese Farbkombination verliebt hat? Weil der hatte ja, genau, schon ein besonderes Leder.
Ja, er fand die Farbkombi geil.
Siehst du?
Und er hat schon, noch mit ihm gesprochen, er hat sich schon bei Jörg Steenbock Teppich bestellt.
Ah ja, sehr gut.
Und er geht schon daran, den Innenraum ein bisschen, aber ja.
Mild zu überarbeiten,
ja,
mit Gefühl.
Das Interessante ist, ihn hat das Auto auch nur interessiert, weil es nicht restauriert ist. Ja, ihm hat besonders gefallen, dass er so original ist und so. Und den er dabei hat, dieser W111 Kenner, der hat halt auch nichts Negatives sagen können. Mhm. Und der hat wohl auch mehr oder weniger festgestellt, das gibt's doch gar nicht so original. Die kamen von der Probefahrt wieder und dann stieg er aus und sagte nur zu mir, ja gut, was soll ich jetzt sagen, wenn ich den jetzt nicht kaufe, wäre ich auch doof. Und da wusste ich schon, okay, Probefahrt war auch top.
Ja.
Weil der war auch, der fuhr ja auch top. Der war, ne? Also war ja alles, genau, also der ist.
Ja gut, das ist ja das, witzigerweise muss man ja eins betonen, Jens, das Auto würde hier nicht stehen, wenn der komplett installiert, restauriert wäre.
Nee, wahrscheinlich nicht. Hätte mich wahrscheinlich nicht so angemacht.
Nee, genau. Nee,
ich habe mir den ja auch angeguckt und habe dann so, ich gucke mir die Autos mal an und dann ist es wie so ein Film im Kopf. Ne? Was ist Garage 11? Ja, nein, vielleicht. Das ist ein Kuratieren, ne? Achso, ja, genau. Ich habe gestern kriegte ich eine Mail mit einem sehr, sehr langen Text und einem Bild. Das habe ich mir dann, ich war gestern, genau, gestern war ja ein wilder Tag. Ich bin gestern, ich hatte den Porsche 996 4S hier. Mit dem musste ich gestern nochmal nach Osnabrück fahren wieder. Im strömenden Regen, 3 Stunden auf der Autobahn, das hat gar keinen Spaß gemacht.
Naja, ist ja ein 4S.
Nee, es macht auch keinen Spaß. Robert ist der Besitzer gewesen. So ein Porsche 996 4S, tatsächlich hat der einen Schnellfahrkomfort. Wenn du zügiger fährst, 150, 160, dann ist es in Ordnung.
Aber wenn du 100 fährst, eiert der, ne?
Ey.
Ja.
Der holpert und klappert und unkomfortabel und so. Also das ist. Und dann hat es geregnet, die Baustellen, so, es war ja kein Spaßbefreite. Genau, und dann habe ich diese lange Mail.
Und auch noch ätzend windig.
Ja, ja, und ich habe diese Mail nur gesehen. Und so, oh, ist die lang, lese ich abends. Und die Mail endet darin, dass hier jetzt noch ein Jaguar XJS Cabriolet kommt. Aber ein 6.0.
Oh.
Ganz selten.
Also, okay.
Ist eher fast schon Sonderbestellung gewesen.
Aber ist doch ganz spät dann, das Auto, oder?
Ganz spät, ist ein 95er, das letzte Baujahr. Vorteil von diesem Auto ist, der hat schon die Hinterachse vom XK8, das heißt keine innenliegenden Scheibenbremsen.
Und hoffentlich in BRG.
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, super.
British Racing Green. Er ist Racing in British Green, Racing Green, ja. Green und sehr hat gut. Die 20 Spoke, diese 20 Speichenfelge.
Ja. Ja.
Den hat mein Kunde 2014 hier in Deutschland gekauft. Da war der frisch aus den USA importiert.
Mhm.
Hat in das Auto, das darf man kaum erzählen, hat in, es gibt jetzt Belege seit Kauf über 70.000 Euro.
Boah, Wahnsinn. Das Gott, oh Gott, oh Gott, was hat er denn gelaufen, als er aus Amerika kam?
Gar nicht viel, der ist jetzt 45.000 Meilen.
Ja, ja, das habe ich mir, ja, das ist übrigens so ein typisches Auto, was sich die Amerikaner, also gekauft, hingestellt und kaum gefahren haben und kommt immer aus dem Sunny State.
Genau.
Und,
hat einen Wasserschaden, Regenschaden.
Ah, okay.
Deshalb wurde der Innenraum neu gemacht. Führt auch dazu, dass zum Beispiel er hat zwei Bugs, der Wagen nur noch, die man nicht so einfach lösen kann. Der eine Bug ist, alle 3-4 Monate leuchtet ganz aus dem Nichts Motor Engine Control leuchten geht wieder aus. Keiner weiß warum. Hab bis jetzt keinen Fehler gefunden. Mhm. Der war jetzt die letzten Jahre bei Aston Service im Service. Da halte ich viel von. Die sind richtig gute Jungs.
Mhm.
Und die elektrische Beifahrerspiegelverstellung geht nicht, weil die ist gekoppelt an ein Steuergerät unter dem Sitz. Das ist aber defekt durch diesen Wassereinbruch. Und dieses Steuergerät kann man nicht so ohne weiteres kaufen. Und das hat nur eine Funktion eigentlich. Dieses Steuergerät ist dafür da, die Memory-Funktionen zu belegen.
Okay.
Was kein Mensch interessiert eigentlich.
Okay.
Führt aber dazu, dass dieser Spiegel jetzt nicht funktioniert.
Okay.
Dann funktioniert er nicht. Und also technisch ist da alles gemacht worden. Und dann hat er eine kleine Rostblase gehabt. Und dann hat mein Kunde das Auto zu einem Spezialisten nach England bringen lassen. Und da ist die Karosserie gemacht worden. Der hatte sogar Rost in der A-Säule schon.
Gott, 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 Gott.
Ja.
Aber ja, also, ja, ist aber also,
so, also
abenteuerlich, solche Rechnungen.
Genau. Und das Ding, und das ist ein Kunde, von dem ich schon öfters Autos hatte, der zieht dann durch. Immer bei den Autos.
Mhm.
Er hat auch in so einem Nebensatz so geschrieben, er hat mir die Summe nur aufgeschrieben, er will das gar nicht mehr genau alles lesen, sagt er.
Nee, ist ja klar. Ja, und nee, ist klar.
Insgesamt sind halt 70.000 Euro in das Auto gegangen.
Ja. Ja,
und ja, ist gut. Jetzt in einem Top-Zustand, ne?
Ja.
Ist klar.
Hast du schon eine Preisidee?
Ich hätte jetzt
eine.
Eine Preisidee wird irgendwo Mitte, Ende 40.000 liegen.
Ja, okay.
So in dem Bereich.
Wow, ja.
Wieso? Was hast du denn gedacht?
Nee, ich hatte auch so um die 40 gedacht, ja.
Mitte, Ende 40 so.
Ich habe jetzt auch lange nicht mehr nach Preisen geguckt und die Zeiten, in der man die irgendwie einigermaßen günstig in Amerika kaufen konnte, sind ja lange.
Naja, vorbei. Vor allen Dingen, du siehst ja, was es für Folgekosten gibt.
Ja,
ne?
und 6-0er ist dann ja auch nochmal besonders, also das darf man nicht vergessen.
Genau, das ist sehr speziell ein 6-0er.
Ja.
Und sehr geil ist halt auch letztes Baujahr mit der XK8 Hinterachse.
Ich muss immer lachen über diese, weil das ja eigentlich eine sehr alte Karosserieform ist.
Ja.
Und dann haben sie ja diese modernen Elemente, diese Rückleuchten sind viel zu modern für das Auto. Ja, ne? Das ist ja so viel zu modern. Und es gibt noch im Innenraum so ein, zwei andere Dinge, bei denen man sagt so, guck mal hier, die Klimaautomatik und so, da haben sie dann doch nochmal die von dem genommen und so.
Genau.
Das ist also so ein bisschen gewürfelt, aber trotzdem sind diese Autos natürlich von der Grundform unwahrscheinlich elegant. Ach so,
übrigens, das Holz ist neu gemacht worden im Auto, überarbeitet worden. Und da hat man allerdings, das ist ein kleinen Tick dunkler, jetzt sieht mega cool aus, das ist ein Aston Martin Holzton jetzt drin.
Ja, hätte ich auch gemacht, weil der wird ja von alleine dann über die nächsten 20 Jahre wieder heller.
Ja, genau. Nee, genau, der kommt, der Wagen.
Cool.
Ja, XJS 6.0, richtig.
Ja.
Genau.
Der ist auch echt, also das ist ja auch ein schnelles Auto gewesen, ne? Also das darf man...
Ja, 6 Liter Hubraum, 12 Zylinder, der konnte richtig was.
Genau,
ja,
klar, der konnte damals schon was. Das war schon, da gibt es ja auch, muss man ja sagen, da gibt es ja kaum etwas ernsthaft Vergleichbares. Also könntest du jetzt noch sagen, okay, ein SL 600, aber das ist eine andere Fahrzeugkategorie. So, der SL 600 wollte ja ein bisschen sportlich sein.
Ja.
Dieses Auto hier ist halt so Leistung im Überfluss und eben mega elegant.
Ja.
Ne? So, für Amerika eigentlich optimal, ne?
Ja.
Eigentlich Quatsch.
Ja.
Aber kann alles ein bisschen. Cool. Ja, freue ich mich.
Dann muss ich, ich habe ja so eine Erfahrung hier gemacht mit dem Volvo 850 GLT.
Erfahrung, okay.
Ja. Da war ja jemand hier extra aus Süddeutschland, hat sich ihn angeguckt, haben eine lange Probefahrt gemacht, hoch und runter, er will ihn unbedingt haben, blub, 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 blub. Dann wollte er ihn ins Classic-Leasing nehmen, da habe ich von Comco hatte Angebote machen lassen. Da habe ich nichts mehr gehört jetzt irgendwie. 10 Tage, 12 Tage. Bei Comco eins, ja, Jungs, was ist los? Ja, wir haben irgendwie eine Auskunft nicht zurückgekriegt, das war komisch. Der ruft mich gestern Nachmittag, ich sitze in dem Porsche im strömenden Regen in Osnabrück, ruft er mich an und erzählt mir dann, dass er jetzt hätte er gesehen, dass Comco ja auch Geld an dem Leasing verdienen würde. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann wäre der Wagen ja teurer. Natürlich.
Hä?
Natürlich ist der Wagen teurer, aber er kann...
Also ich dachte jetzt, Comco wäre karitativ.
Ja, genau. Und dann war die Idee, er wüsste ja, dass ich eine Provision nehmen würde, ob ich nicht mal mit dem Verkäufer spreche, dass der den Preis so weit reduziert, dass das wieder passt. Und da habe ich gesagt, ganz ernsthaft, ich finde es eine Frechheit.
Hä?
Ich bin sprachlos. Erstmal hätte sich die Reise nach Hamburg sparen können. Ja?
Ja.
Dieser Ablauf auch, dass man sich dann einfach gar nicht mehr meldet, 10 Tage oder so. Ja? Und aber gesagt hat, man kauft. Ja, dann hat er den Kaufzusage getroffen.
Ja? Ja, ja, okay, ja.
Und er soll nur ins Classic-Leasing gehen, weil er ihn in die Firma haben will, den Wagen. Und dann damit nicht einverstanden ist, weil er, klar, die Leasing-Rate ist ein bestimmter Prozentsatz drauf und ist ja eine Verzinsung drauf, so logisch. Und was ich aber nicht verstehe, er hat ja gar nicht verstanden, dass dadurch, dass der Wagen im Firmenleasing ist, er den Leasingrate ja komplett abschreiben hat.
Geht ja um den steuerlichen Vorteil und das danach. Weil
ja, aber der steuerliche Vorteil ist ja wesentlich höher wie der Zinssatz, den...
Ja, selbstverständlich, ja. Klar. Aber das weiß ich natürlich, der ein oder andere Hörer von uns wird das auch wissen. Das können wir sonst auch nochmal erklären, aber jetzt musst du mir eins sagen. Also wir reden hier über einen Volvo 850 GLT.
Ja.
Wer soll denn daran jetzt das Geld verdienen, wenn du quasi deine Provision dafür nutzen würdest, um die Leasingrate daran anzupassen, dass für den Kunden daraus eine Null
wird? Nee, ich nicht, sondern ich sollte mit dem Kunden sprechen, mit dem Verkäufer, ob der nicht seinen Preis nochmal so anpassen kann, dass das passt.
Ach so.
Hä? Ja, aber ganz ernsthaft, dazu kommt, der Wagen ist ja...
Was kostet das Auto?
Eigentlich 19,9. Ich habe mich so geärgert, das kostet 21,9.
Ja. Was habt ihr jetzt davon?
Ist so. Ey, ganz ernsthaft, ich habe zu ihm gesagt, auch am Telefon, ich sage, 19,9 für einen 850 Turbo-Kombi in dem Zustand mit so wenig Kilometern, das ist eh schon ein Megapreis. Ich sage ganz ernsthaft, das ist viel zu billig eigentlich, das ist ein Spottpreis. Und der Preis ist ja weit unter Einstand, weil der Käufer, der den aus Japan geholt hat, der hat so viel Geld reingeflossen in die ganzen Standschäden und der Kauf auch von dem Wagen überhaupt, das ist schon Minusgeschäft für die Jungs.
Ja,
also die verdienen an dem Auto nichts.
Ja, gut, okay.
So, und dann habe ich gestern Abend gesagt, ey, weißt du was, jetzt kostet er 21,9, das ist doch bescheuert. Mir ist auch 23,9 wert, so ein Auto in dem Zustand, aber gibt ja gar keinen Vergleich mit dem Kilometer.
Wie seid ihr jetzt auseinander?
Ja, gar nicht. Er ist der Meinung, ich habe gesagt, nein, er würde mich nicht verstehen. Ich sehe da keinen Sinn drin, den Besitzer anzurufen, um den Preis nach unten zu korrigieren.
Ja, gut, okay. Ja.
Die Art und Weise finde ich unmöglich. Hat mich echt geärgert.
Ja, ich kann das ja überschlägig jetzt, wenn das Auto, ich sag mal ganz blöd, wenn das Auto 20 kostet und nehmen wir mal an, der hat einen Restwert von 50% nach drei Jahren.
Nee, 30%.
30%, okay. Ja, umso besser. Macht ja steuerlich noch mehr Sinn. Interessante Konstellation, aber man muss die halt auch verstehen. Er scheint die nicht so richtig verstanden zu haben. Spannend. Weil da geht es ja auch nicht um, wer weiß was für Summen. Also irgendwie ist das interessant. Naja. Interessant, dass du solche Gespräche auch führen musst. noch eine traurige Geschichte, ich weiß nicht, du hast es auch gelesen, du warst wahrscheinlich selber noch nie da und dich würde das auch gar nicht so doll interessieren, aber das traditionelle Treffen am Wörthersee, was es ja ewig gegeben hat, findet jetzt nicht mehr statt, aus Umweltgründen.
Ist mir doch egal.
Ich muss gestehen, ich habe mir die Videos früher mal ganz gerne angeguckt, da hat sich ja dann wirklich die ganzen Verrückten getroffen.
Aus Umweltgründen. Sporting Cars hat dazu dieses offizielle Schreiben von der Gemeinde Maria Wörth heute auf Facebook gepostet.
Aha.
Gibt es ein offizielles Schreiben. So, ne? Mhm. Da steht dann aus Umweltgründen und im nächsten Absatz steht, dass man aber doch weiterhin, würde man sich freuen, ein USK-Treffen und ein Harley-Treffen zu machen. Ich meine, jetzt mal aus Umweltgründen das eine abzusagen und dann, weil sie das ist ja bescheuert. Das ist doch Quatsch.
Ja,
Quatsch mit Soße. Ich habe da keine Meinung zu, weil ich da nie war. Ich habe so ein paar Stimmen gelesen, ja, sind haben wir immer gesagt, wird irgendwann so kommen.
Genau, weil sich natürlich so viele daneben benommen haben.
Ja. Aber ich, das, auch selbst das kann ich nicht beurteilen, weil ich es nicht mitgekriegt habe. Dann gibt es das halt nicht mehr, weil ich habe kein GDI, ich wäre auch nicht hingefahren.
Ja gut, das war ja so ein, am Ende war das ja ein
AMG-Treffen.
Ein VW-Treffen, oder? Nee, keine Ahnung.
Ein AMG-Treffen war es.
Nee, das glaube ich nicht.
Weil mehr AMGs wie GDIs sind da.
Das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich nicht. Apropos AMG, ich meine, wir haben ja vorhin hier, bevor wir den Podcast gemacht haben, darüber gesprochen und es passt jetzt gerade ganz gut in mein Mitsubishi Sigma-Thema. Für diejenigen, die es noch nicht gewusst haben, es gab einen AMG Galant. Mitsubishi Galant AMG.
Ja, da habe ich sogar mal ein Prospekt gepostet von.
Ja?
Ja, ja, klar. Okay. AMG hat Mitsubishis, also AMG Japan sozusagen, hat damals Mitsubishis getuned auch. Da gab es Felgen, Spoilersätze und so weiter. Das gab es nicht nur für den Galant, das gab es für zwei, drei andere Mitsubishis auch, ein bisschen früher sogar, schon in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre ging es los. Das kennt man nicht, sieht auch schräg aus, weil da AMG draufsteht auf den Autos hinterher, ne?
Ja, genau. Genau
so ist es. Die Felgen und so.
Ja, genau. Aber, so ist es. Ich, witzigerweise hatte ich übrigens bei Facebook Dinge gesucht über den Mitsubishi Sigma. Und du hast vor 2 Jahren oder so oder vor 3 Jahren mal was gepostet über den Sigma.
Ja?
Ja. Also ich habe halt wirklich nur noch Sigma gesucht und auf einmal so Garage 11, weil er natürlich dann naheliegende Dinge zeigt.
Ja.
Und ja, da warst du mit bei. Ja. Kannst mal sehen.
Ich habe übrigens, wo wir beim Thema AMG gerade sind, ich war diese Woche noch in einer Halle, wo mir immer noch, ich kann es gar nicht beschreiben, diese Gefühle. Ich war in einer Halle, da standen 80 Autos, sehr Mercedes-lastig und viele Ones, also die einmal gebaut worden sind.
Mhm. One of one.
Mhm. Unglaublich, was ich da an Autos gesehen habe. Auch an, also mich haben beeindruckt, ich habe mir so 2, 3 Notizen gemacht, weil man kann das alles gar nicht so zusammen bringen, was man da gesehen hat. Ziemlich cool war ein Mercedes 500 SEL, 040 schwarz innen drin, Champignon-Leder. Der hatte
126er.
Ein 126er AMG-Verspoilerung und AMG-Felgen auch. Fahrwerk weiß ich nicht, wahrscheinlich auch AMG.
Vormodellpflege?
Vormodellpflege hat, war ein Umbau von Turbomotors. Turbo Motors war, wenn ich mich recht erinnere, die Vorgängerfirma von Lotec in Rosenheim oder Bad Aibling da unten irgendwie.
Mhm.
Und ganz gemacht die Haube auf und dann hast du diese Ansaugspinne von diesem Turbolader und das noch Turbo Motors eingegossen. Das ist nicht irgendwie ein Aufkleber drauf, sondern richtig eingegossen. Und dann hast du die ganze Lader-Mimik und so weiter. Ich glaube, war es nicht sogar ein Biturbo? Ja, war ein Biturbo. Ich meine, war ein Biturbo. Und die Frontschürze, also dann hat der US-Scheinwerfer gehabt, weil die nicht so tief bauen wie die normalen Scheinwerfer. Und man da ein paar Zentimeter Platz gewonnen hat für Kühlschläuche und so weiter. Die waren auch, die Einfassungen waren auch schwarz lackiert und die Nebel in der Mitte waren gelb. So wie so.
Ja, also jetzt, bevor du weitererzählst, so von außen, ne? Absolut so, wie man sich so ein Ding wünscht. So, wenn man die in amerikanischen Filmen manchmal vorfahren sah damals, gelbe Nebelscheinwerfer, dann, ich weiß gar nicht, warum es in Amerika überhaupt diese gelben Nebelscheinwerfer dann häufig gab.
Das weiß ich nicht.
Die Optik war halt heiß und dann in 040 schwarz, dann diese Verspoilerung und dann kommst du jetzt mit deiner Schürze.
Genau, die Frontschürze unten, die war komplett ausgeschnitten eigentlich. Es war nur so ein Fragment und der Mittelteil bestand nach, das war nach vorne rausgebogen, aber ganz sauber gebaut. Das war nicht hingefriemelt. Ein Gitterrahmen, also wie so ein Hasengitter eigentlich, alles in schwarz. Mhm. Und darunter, da drin, wenn du ein Stück zurückgegangen bist, war die Ladeluftkühlung.
Krass.
Aber so brutal, ja, das Ding krass. Von vorne.
Krass.
Ich glaube, wenn der im Rückspiegel auftaucht, dann denkst du, oh, was ist das
denn? Ja, was ist das denn? Ja. Und dann ja wahrscheinlich auch ein Grill schwarz, ne? Also ja, AMG schwarz. Typisch, ja, ja, also kein Chrom, sondern grillschwarz.
Genau.
Das sah übrigens, finde ich, beim 126er dann schon immer extrem böse aus.
Ja, genau. Weil
dieses ganz schwarze, den ganzen Chrom ja auch
und
meistens
und wie
schwarz.
Böse das aussieht, wenn du da drunter diesen Ladeluftkühler mit diesen Zuführungen siehst.
Ja, das ist ja, immer, das ist ja immer schon das Zeichen gewesen für, oh, der meint das ernst, der Wagen. Ne? So,
ja, genau.
Oh, der
dann,
kann was.
Dann auf der anderen Seite der Halle stand ein 190e, ganz schmal. Das war ein Low-Tech-Umbau, 460 PS Turbo auch, mit einer Methanol-Einspritzung im Kofferraum zuschaltbar.
Auf M103-Basis, also 6-Zylinder, ne?
Ja, wahrscheinlich, ja, klar. Mit zuschaltbarem Methanol-Einspritzung zum Kühlen der Zylinderwände. Hinten mit Methanol-Tank. 460 PS in dem kleinen Auto. Ich möchte gar nicht wissen, wie das fährt.
Ja.
Also vollkommen brutal.
Wissen auch nur wenige, glaube ich, wie sowas brutal fährt.
Dann stand da, sehr, sehr cool, war ein W140, ein 600er Mercedes, ein schwarzer. Mit schwarz-braun Bicolor Leder innen drin.
Was nochmal, ein W114?
W140.
Ach so, W140.
Ja, ja, genau. Ja, mit schwarz-braunem Leder. Und dann hat er eine relativ hohe Mittelkonsole gehabt nach hinten mit Fernseh-Videorekorder, Faxgerät war drin.
Also Viersitzer, ne?
Viersitzer, war ein Ex-IAA-Ausstellungsauto und hatte CTS-Felgen.
Ja.
Das Continental
Tire System.
Timer System, wo der Reifen praktisch ins Bett reingeht. Also das ist ein System, heißt, du kannst nicht den Reifen tauschen, du musst immer Felge mit Reifen tauschen. Das ist immer komplett gewesen.
Ja,
und das gab's, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als erstes für einen W126 für die Panzerfahrzeuge.
Ja.
Das war die Idee. Weil dieser Reifen ist ein Run-Flat, du kannst schnell fahren ohne Luft und durch die Konstruktion kann der Reifen auch beim Schnellfahren nicht von der Felge springen. Das geht nicht.
Genau.
Und ich habe noch Bilder im Kopf, es gab es auch für den R129 gibt's Prospektbilder mit dem Auto.
Richtig.
Und auf dem 140er, weiß ich nicht, ob ich es schon mal gesehen habe, ich weiß auch gar nicht, wann ich überhaupt das letzte Mal diese Reifen und Felgen gesehen habe.
Nee, auf einem Auto kaum noch, weil man nachher die Reifen auch nicht mehr bekommen hat, aber interessant ist natürlich, wer sowas noch in der Garage liegen hat, weil die Felgen haben auch eine andere Optik, also die sind zwar irgendwie Mercedes-typisch, sind aber trotzdem komplett anders als die normalen. Ja, und das war halt damals das Pendant eigentlich von Conti und das war halt noch eine Nummer besser gefühlt, war ja auch von Conti, zu den Michelin-Reifen, die es damals gab, und zwar die TRX.
Ja.
Genau. Die TRX-Reifen, die sehr häufig auf einem BMW waren, aber auch auf manch anderem Auto.
Ja. Genau. Und dann stand da noch ein sehr schöner 190e mit normalem Motor, auch ein 2 Liter, in so einem, boah, was war das für eine Farbe? Ich glaube, so ein Bronze-Metallic, könnte Impala gewesen sein? Nee.
Ja,
das war so ein helles Braun-Metallic. Und der hatte aber es gibt so eine Wide-Body-Geschichte, die ist hauptsächlich hinten breit. Da habe ich schon mal einen gesehen, im Internet zu verkaufen.
Ja.
Das Original AMG, der
Umbau. Hast du mir sowas, glaube ich, schon mal geschickt irgendwie?
Genau.
Ah, okay.
Sowas ist das. Und dann hat er einen silbernen AMG-Streifen, diesen alten, an der Seite gehabt.
Ah, okay.
Der war auch der war halt von der Optik, der war wirklich sehr, sehr hübsch.
Okay, das ist dann aber auch kein Modellgepflegter, ne? Keiner mit Kunststoffplanken
sondern genau.
Und deshalb auch so eine alte Farbe.
Und dann hat er wirklich, das habe ich so noch nie gesehen im Zustand, hat er einen 190 2,5 Turbo-Diesel.
Ja.
Voll restauriert. Aber voll. Voll. Den hat er so gekauft, ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, ich glaube in Polen. Von unten, von oben, Neuwagen, wie im Prospekt, ohne jegliche Benutzungsspuren.
Mhm.
Also das war übrigens ein Zustand 1. Das ist das, was man alle Jahre, das kannst du gar nicht beziffern, was das gekostet hat, muss das Ding aufzubauen. Unglaublich.
Ja, ist ein Auto, an das ich viele Erinnerungen habe. Ich finde ja, aber waren es ein normaler 2.5er oder 2.5 Turbo?
Turbo.
Ah, 2.5 Turbo, okay, 126 PS. Ja, das werde ich nie vergessen. Hat mein Onkel in Spanien hat so ein Ding neu gekauft. Und ich wollte unbedingt, dass wir mal eine Probefahrt machen. Und mein Vater mit, ich dabei, mein Cousin mit dabei, er und ich glaube noch jemand. Alle ins Auto rein, wollten bei ihm vom Hof fahren, bam, Auspuff abgerissen, weil das Ding mit 5 Leuten besetzt. Und das war ein Sportline, weil er so tief, dass diese Schiene, der hatte so ein elektrisches Portal, ihm den Auspuff abgerissen hat, beim nagelneuen Auto. Und nur, weil ich eine Probefahrt machen wollte. Kannst du dir vorstellen, wie das ist? Also da kannst du dann mal ein Temperament, da kannst du dann mal einen temperamentvollen Spanier erleben. Der war auch überhaupt nicht cool in dem Moment damit.
Spricht bis heute nicht mehr mit dir, ne?
Der war überhaupt nicht cool. Ich werde es auch nicht vergessen. Naja. Ist ja nicht der erste und nicht der letzte Auspuff gewesen, wie man bei der C-Kadett-Geschichte damals gehört hat. Ja, cool.
Ja, krass.
Aber das ist ja eine tolle, in Anführungsstrichen, Sammlung. Also
da waren viele andere, wo du auch, du stehst davor, sagst, kann nicht sein, dass das hier steht.
Ja.
Unglaublich.
Ja, ja. Ja, ich fand, was ich tatsächlich spannend finde, wir haben ja jetzt auch ein paar Mal drüber gesprochen, dass die Amerikaner ja wieder in Deutschland kaufen. Und ich habe da noch nie so aus der Perspektive drüber nachgedacht. Man hat ja früher oft gehört, dass bei amerikanischen guten Autos, so Muscle Cars oder so, die Amis ungern die Autos wollen, dass die aus dem Land rausgehen. Ne? Die haben, also man hat immer gesagt, eine Zeit lang, gute Autos verkaufen die Amis nicht an Deutsche, die da hinkommen und so ein Auto kaufen wollen, sondern eigentlich nur in Amerika weiter. So, weil die wollen, dass es in gute Hände kommt, haben keinen Bock, dass der vom Kontinent runtergeht. Jetzt ist es genau umgekehrt, wo du dir ja überlegen musst, ob diese ganzen Schätze, die es in Deutschland gibt, gerade weil wir vielleicht auch irgendwie gerade ja eine andere Diskussion haben und der eine oder andere sagt, Mensch, will ich das jetzt alles noch? Stichwort Verbrennerverbot, bla. In Amerika gibt es Menschen, die kaufen im Moment unsere Autos. Also es gibt nicht wenige, gerade was so getunte Autos angeht, König, aber auch so eine SGS, aber auch ganz viele gute, normale AMGs, die gehen darüber. Und da gibt es Sammlungen, das ist noch so kracht. Und viele Menschen, die Kohle haben, ne? Das darf man echt nicht vergessen. Also deshalb bin ich mal gespannt, ja, was dann so übrig bleibt. Aber cool, dass du so einen Blick werfen durftest dort. Mit den ganzen Spezialitäten.
Genau, eine Spezialität wird hier landen, aber da treffen wir und da reden wir später nochmal drüber.
Ja, ich habe gerade gesehen, irgendwas hast du gepostet auch, ne?
Ja.
Ja. Ich weiß das ja schon, ich finde das mega interessant, ich freue mich total darüber zu reden, weil das auch wieder, also es ist halt wieder auch so ein Highlight, ja? Also so ein absolutes Highlight. Und hier sind ja immer mal wieder welche, aber Jens hat natürlich jetzt irgendwie. Ja, wie soll ich das sagen? Er hat eine gute Nase für solche Geschichten. Und es muss ja eben auch nicht jedes Auto immer nur bei Sotheby's oder sonst wo landen.
Ne? Nö.
Geht auch mal hier.
Genau. Ja. Geht auch mal hier. Deshalb ist auch hier der SGS, der Mabea ist auch reserviert.
Ah, ne? Okay. Ja, haben wir ja drüber gesprochen. Ja. Das könnte schnell gehen. Ich habe übrigens hier den Artikel gefunden, den du mal gepostet hast, und zwar Sigma Kombi gegen den Saab
damals getestet. Ja, wahrscheinlich wegen dem Saab.
Gegen den Saab 9.5. Ja. Nee, du hast das wegen des Sigma gepostet. Der kommt auch in dem Test übrigens sehr gut weg. Und es gibt, kann ich nur empfehlen, das ist tatsächlich ganz ulkig. Es gibt einen Test, den hat mir dann mein Kumpel geschickt. Danke Sebastian. Und zwar gibt es einen Test und Sigma Limousine gegen 124er. Und zwar, wie hieß nochmal diese Sendung im Fernsehen? Ich hätte fast gesagt auf ZDF oder so. Also damals tatsächlich in den 90ern. Keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Automotorsport-TV.
Nee. Das fand ich ja nicht in den 90ern. Gab es, glaube ich, kein Automotorsport-TV. Ich glaube, das war später. Das war. Boah, ey, wie hieß das?
ZDF?
Ja, ich glaube, das war im ZDF.
Wie ist das nochmal?
Ja, ich finde es gleich raus.
Die haben relativ lange Testberichte gemacht auch.
Ja, genau.
Und sind relativ lange mit den Autos rumgefahren.
Richtig, ganz genau. Also es war irgendwie eine ganz, wie soll ich sagen, so eine ganz, ganz gute Geschichte, ganz hochwertig auch. Ja, ja. Also und das Video habe ich mir halt mal angeguckt und da war halt die Sigma Limousine, gab es damals mit einem einstellbaren Fahrwerk. Also so ein richtig aktives Fahrwerk, wo du auch dachtest so, und da haben sie halt beschrieben, haben dann Tests gezeigt, wie sie mit dem Ding auf einer Rennstrecke dann so ein Parcours fahren. Und da hat der 124er so abgestunken, ja, weil also das Fahrwerk irgendwie, das waren 300er E24-Ventiler, den sie da getestet haben. Auch ganz spannend übrigens, ohne Klimaanlage, also auch, kann man sich das so vorstellen, ne? 300er E24-Ventiler war ja damals wirklich die beste Motorisierung im 124er und selbst da war natürlich eine Klimaanlage nicht serienmäßig. Und der fuhr gar nicht gut, also der kam nicht gut bei weg. Auch geil, ne? So wie früher diese Südwestfunk ausgestrahlt in der Sendung Rasthaus.
Ah ja, Rasthaus gab es auch, genau.
Ja. Das scheint eine Sendung gewesen zu sein, die tatsächlich sehr umfangreich getestet hat, weil dieses Video hier ist irgendwie 10 Minuten lang und ist natürlich auch nur ein Zusammenschnitt und den hier kennt man, ne? Guck mal.
Ja?
Findest du nicht? Doch, ja. Also ja, habe ich schon einige Videos gesehen. Wie auch immer der heißt.
Ja?
Ja, Bericht Peter Hellgut. Aha, okay. Ja, kannst du mal sehen. Also.
Kannst du mal sehen.
Ja, ganz interessant. Es gab halt damals tatsächlich Alternativen zu Mercedes. Heute natürlich nicht mehr, aber damals.
Heute gibt es keine Alternativen mehr zu Mercedes.
Genau. Nee, Was
fährst du denn gerade für Mercedes?
Jetzt gerade ein GLE 350DE. Also
mit dem, wo ich hinten drin gefahren bin?
Ja, genau.
Da war ich übrigens überrascht, der hat ja ein Burmester Soundsystem gehabt. Mhm. Und da war ich überrascht, wie gut das Soundsystem beim Volvo ist.
Ja, wobei Jens hat eins sofort gemerkt. Bei mir ist es so, dass ich immer den Klang fahrerorientiert einstelle. Und tatsächlich ist es ja so bei diesem Soundsystem, dass fahrerorientiert dann eben für die hinteren kommt nichts mehr an, so, ne?
Nee, klingt scheiße.
Ja, okay.
War so ein wummernden Bass ohne Höhen irgendwie.
Ja, ja.
Und Frank hat das dann umgestellt, aber trotzdem, ich in meinem Volvo, das ist dann nochmal eine Klasse anders.
Ja, wobei, du kannst dich ja mal in deinen Volvo hinten reinsetzen.
Was hast du da das letzte Mal gesehen? Ja, hab ich ausprobiert.
Ja? Hast du ausprobiert?
Hast du in meinem Volvo hinten die Boris und Wilkins Boxen mal gesehen? Die sind größer, ja, dann, die vorne sind.
Dann würde ich deinen Volvo jetzt mal ganz schnell zur Wachsmafia bringen, damit der lange lebt, weil die neuen, die du kaufen kannst, sind bestimmt auch nicht mehr so gut.
Der lebt lange. Guck mal jetzt drunter. Der ist immer noch, der ist jetzt im Juli 7 Jahre alt, man glaubt es kaum. Und ja, da, wenn du siehst, 7 Jahre, musst du. Siehst du, wie gut der schon altert, wie gut das Design ist? Jedem, der sagt, das Auto ist 7 Jahre alt, kann ja gar nicht sein, ist doch neu. Ich sage, nee, ist nicht neu.
Ja. Tja.
Ja. 7 Jahre ist doch immer noch in Deutschland der Durchschnitt. Der muss jetzt weg, ich brauche ein neues Auto.
Genau. Übrigens habe ich noch ein ärgerliches Thema, finde ich. Der liebe Helge hat mir eine WhatsApp geschickt. Erstmal hat er mir einen Zettel geschickt. Da steht was drauf, Anhörung wegen Ordnungswidrigkeit. Und dann schreibt er, schöne Grüße aus Bremen, da ist wieder das alte Feinstaubproblem. Die Stadt Bremen vermiest uns total die Messe. Kann doch nicht sein, wir sind mit 3 älteren Autos, in Klammern ohne Haar, mit unseren Clubkollegen nach Bremen gefahren. Und so tritt uns die Stadt mit Füßen. Die Messe war toll. Die Stadt hat einen an der Waffel. Möchte nicht wissen, wie viele Autos hier aufgeschrieben wurden. Wir geben alle unsere Schreiben an den Rechtsanwalt, wir sind fassungslos. Was für eine tolle Stadt. Wie in der Vergangenheit gilt der Spruch nun umso mehr, das Beste an Bremen ist die Autobahn nach Hamburg. Gute Nacht. Also, die haben tatsächlich auf dem Parkplatz von der Messe alle Autos, die keine Umweltplakette haben, haben ein Ticket gekriegt.
Ja,
und ich muss gestehen, ich weiß nicht, ich wusste selber, also ich weiß, dass es Umweltzonen in Bremen gibt. Ich weiß nicht, wo sie wie wo sind.
Das ist riesig, so richtig offensichtlich. Ist offensichtlich. Wenn du reinfährst, gibt es ja Schilder, du betrittst die Umweltzone, die ist halt recht groß, ist der ganze Innenstadtbereich, das macht ja keinen Sinn. Das weiß man doch, dass es in Bremen so ist. Wenn ich dann ohne Umweltplakette hinfahre, mich da auf den Parkplatz stelle und dann ein Ticket kriege und mich danach beschwere, das verstehe ich nicht so ganz. Das ist von vornherein klar, dass das da ein Problem ist.
Also, das, so wie du das erklärst, finde ich, würde das gelten, wenn du ohne Umweltplakette hinfährst und in der Innenstadt einkaufst und weggehst. Wenn du natürlich bei der, in Anführungsstrichen, ist natürlich kein Freifahrtschein bei der Oldtimer-Messe, aber es ist natürlich trotzdem ein starkes Stück, dass sie dorthin gehen und auf dem Parkplatz, wenn die Oldtimer-Messe ist, weil da weißt du selber auch, das war ein Tag, da haben die wahrscheinlich mal die volle Kapazität ihres Ticketgerätes, den Speicherplatz voll gemacht.
Was war das für ein Auto? Los war?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, aber das verstehe ich sowieso. Also guck mal, ein Auto, was noch kein Haar hat, dann wäre es ja von der Umweltplakettenpflicht befreit. Mit einem Haarkennzeichen. Ja. Noch kein Haar hat, aber dann auch keinen Katalysator hat. Wir sind jetzt im
Bau. Das muss ja gar nicht so sein. Nee, oftmals hätten die ja eine grüne Plakette, sie machen nur keine ran, weil wenn man aus Pinneberg kommt, brauchst du halt keine grüne Plakette.
Dann bist du selber schuld.
Ja.
Das ist ja Schwachsinn.
Ja.
Du bist selbst schuld. Wenn du ein Auto anmeldest und du weißt, du kriegst einen, dann holst du die, machst nicht dran, legst ins Handelfach. So kenne ich auch so Leute.
Ja, das bringt ja nichts.
Genau, aber wenn. Nee, aber dann habe ich sie ja. Dann kann ich, wenn ich nach Bremen fahre, sie mit Tesafilm reinkriegen.
Dann kann ich sie mit Tesafilm reinkriegen,
so. Genau. Das ist ja Quatsch. Aber was ich gar nicht so ganz verstehe, ist, die meisten Autos, die 1992 jetzt zum Beispiel.
Haben alle grüne Plakette.
Die haben alle
grüne,
die haben also alle diese. Euro 1 schon gewesen.
In der ja, Regel. Genau.
So. Und die anderen hätten Haarkennzeichen, deshalb verstehe ich gar nicht, was er da hat. Das ist mir ein Rätsel. Dass er überhaupt ein Auto hat, was. Verstehe ich nicht.
Ja, also ich glaube tatsächlich, ich meine, abgesehen davon, wie ist das eigentlich, jetzt muss ich mal doof fragen, ja, na klar, also der Holländer, der dann in die Umweltzone fährt mit seinem holländischen Kennzeichen?
Der braucht auch eine Plakette.
Der braucht auch eine Plakette, ne?
Die kriegst du ja, kannst du ja beantragen extra. Der Holländer kann sich eine Plakette holen dafür.
Ja.
Ist ja Europa, die Abgasnormen sind ja europaweit gleich geregelt.
Ja. Ja, selbst wenn es in Holland jetzt eine andere Plakette geben würde, wäre die in Deutschland wahrscheinlich nicht anerkannt.
Nee, aber es gibt ja extra, kannst du dich ja informieren auf den Seiten, es gibt ja extra, wenn du aus dem Ausland kommst und eine brauchst, die kannst du ja sozusagen beim Touristenamt, keine Ahnung, du kannst ja eine kriegen.
Und ich glaube, es kostet mittlerweile 100 Euro, ne? Also keine Plakette. Es war ja mal ein Punkt, ist jetzt
100 Euro. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe das Problem nicht. Ich hätte das Problem mit meinem Volvo 240 gehabt. Der ist so ein Beispiel. Der hätte ja ein Haarkennzeichen eigentlich. Das hat er aber nicht, weil ich mein DIN-Kennzeichen nicht verlieren will.
Ja.
Und Cut habe ich aber auch nicht und habe auch keine grüne Plakette.
Nee, damit kannst du dann nicht hinfahren tatsächlich, genau. Dann, ne? Oder eben kostet dich 100 Euro.
Ich fahre ich halt nicht mit hin.
Ja.
Fertig aus.
Ja.
Oder fahr halt ein geschlossenes Parkhaus.
Ja, ich muss da mal drüber nachdenken.
Ich finde so ganz, weißt du, man kennt die Problematik, war ja schon, die Diskussion gibt es schon seit Jahren, gab es die schon, und zwar im großen Umfang bei der Techno-Klassiker,
wie ich
noch in Köln gewohnt habe,
okay.
Weil diese Umweltzone da, die ist riesig, die geht ja ineinander über, es sind ja die ganzen Dortmund, Bochum, Essen, das ist ja eine Umweltzone komplett.
Ja, okay.
Die ist so groß, dass du eigentlich mit einem Auto, es gab so Zwischenfahren, du kommst mit dem Auto eigentlich, ohne gegen diese Regel zu verstoßen, gar nicht zur Messe.
Ah, okay.
So, und ich sage, du willst jetzt mit dem Auto zur Messe, um es da zu verkaufen,
ja,
dann musst du theoretisch mit einem Auto, was noch keine Plakette hat, aber noch kein H-Kennzeichen hat, durch diese Zone fahren, was du aber gar nicht darfst, willst aber zu der Messe, das ist ja irgendwie, drehst dich im Kreis mit. Also machst es einfach. So, ja, ist ein Problem. Aber das ist seit Jahren eine Diskussion, ein Problem.
Ja gut, du wirst ja auch, also habe ich zumindest noch nie erlebt, du wirst ja, während du fährst, nie angehalten. Aber dass man dann natürlich nochmal, dass du dann auf dem Parkplatz dort bei der Oldtimer-Messe, wo natürlich, darf man ja nicht vergessen, die Stadt Bremen verdient schon ein paar Euro an der Messe, würde ich sagen. Gerade wenn die so erfolgreich war und so viele Menschen dahin gekommen sind.
Das weiß ich nicht.
Und das würde ich schon sagen, ja. Das würde ich schon sagen. Also ob das nun Gastronomie ist, ob das nun Hotels sind. Ich glaube,
der Veranstalter ist ja auch Bremen, die Stadt Bremen, ne?
Genau.
Ist ja keine
private
Messe.
Genau. Und deshalb finde ich, also da zumindest mal auf dem Parkplatz sollte man eine 5 gerade sein lassen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ist meine Meinung.
Schwierig.
Weil ich finde,
also ich bin ja ganzen Sache der Diskussion von vornherein aus dem Weg gegangen. Ich bin einfach mit dem Zug nach Bremen gefahren.
Ja, aber mit mir zurück.
Ja, das Geile mit dem Zug ist, du kommst in Bremen im Bahnhof an und gehst einfach unten aus den Gleisen raus und stehst direkt auf dem Messegelände nach 100 Metern am Eingang. Da musst du ja nicht mehr, also weißt du so.
Ja. Ne? Ja. Ja.
Würde mich mal interessieren, mit was vom Auto er gefahren ist.
Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Er hat es mir nicht gesagt, würde mich auch mal interessieren, ja. Ja gut, kann ja alles sein. Normal, am Ende,
aber die Vorschrift ist ja eindeutig, da muss man nicht drüber diskutieren.
Genau, am Ende, ich habe jetzt auch gerade mit ein paar Bekannten diese Diskussion, weil die jetzt ihre Corvette abholen, die C8, und da sagte einer, na, ich klebe mir bestimmt nicht so eine Plakette da in die Scheibe, das sieht ja blöd aus, da zahle ich lieber die 100 Euro. Und da habe ich so gedacht, ja, aber die Einstellung ist auch spannend, weil, also erstmal stört mich die Plakette irgendwann nicht mehr, die klebe ich einmal ein und dann ist sie halt da, so. Im Zweifel machst du es so, wie du eben das sagst, mit einem Tesafilm und packst die dann da rein. Aber da musst du auch dran denken. Und ich bin ehrlich, also ich weiß nicht, ob ich daran denke, wenn ich dann irgendwo hinfahre spontan, dass da jetzt gerade Umweltzone ist, weil das habe ich gar nicht so auf dem Zettel. Und deshalb, also ich klebe mir die da rein und das ist gut. Mein Gott, was soll das? Also es ist auch egal. Ja. Naja. Aber wo wir bei dem Thema Plaketten sind.
Ich dachte bei dem Thema Corvette.
Nee, bei dem Thema Plaketten sind. Ich habe ja heute eine Automotor Sport vom 5. September 1984 mitgebracht. Und da sind so ein paar Sachen drin, die wieder schön sind. Aber auf der allerersten Seite, in dieser Seite, wo dann immer steht zur Sache und dann ist da ein Sachverhalt beschrieben, der die deutsche, ich sag mal, Automobilwirtschaft betrifft. Abgas über alles. Warum es in der Abgasfrage nicht vorwärts geht, über einen fragwürdigen Entwurf des Bundesverkehrsministers und wie der TÜV wieder Kasse machen will. Oh, ist eine mutige Aussage. Wird heute, glaube ich, auch nicht mehr in der Automotorsport stehen. Interessant, das war nämlich damals die Einführung der ASU. So hieß die AU damals mit einer, das wird der ein oder andere Hörer von uns wird es gar nicht mehr kennen, mit einer Prüfplakette, die nicht wie die TÜV-Plakette, jetzt muss ich mal lügen, nicht wie die TÜV-Plakette rund war, sondern die sechseckig war. Genau, sechseckig war und vorne auf dem Kennzeichen war. Wann wurde das abgeschafft und mit dem TÜV gemeinsam gemacht? Das ist jetzt schon wieder eine Weile. Das ist
schon wieder eine Weile her. Ich habe auf meinem Volvo, auf dem alten DIN-Kennzeichen, da hat man die dann entfernt und hat da drüber, weil ja die Reste, das geht ja irgendwann nicht mehr ganz weg.
So eine runde, weißen,
eine reflektierende Plakette. Eine reflektierende.
Ja.
Und bei mir sieht das so scheiße aus, weil mein Kennzeichen ist ja nicht so reflektierend.
Ach so.
Ja, ja.
Ah,
ich habe ja nicht reflektierendes altes DIN-Kennzeichen. Da habe ich diese reflektierende Mittelplakette drauf, wo mal die AU-Plakette war.
Ja. Ja, genau. Also damals hat man zwei Plaketten gehabt und deshalb auch hier dieser Vorwurf, weil
das war auch total bescheuert. Man hat nicht nur zwei Plaketten gehabt, sondern die Untersuchungen waren getrennt.
Genau.
Du bist im März 2010 zur AU gegangen und musstest aber im, April 2011 zum TÜV. So, hä? Du musstest immer beides im Auge behalten.
Und dann steht hier tatsächlich drin, dass sich der TÜV hier wieder eine Kompetenz zutraut, der er nicht gerecht werden kann, hat Automotorsport bewiesen. Mit drei korrekt eingestellten Personenwagen wurden insgesamt 30 TÜV und TÜH, in Klammern Hessen-Stellen besucht, siehe Seite 174. Die dabei festgestellten Messfehler wären, sollte die ASU in dieser Form gesetzt werden, wirklich größer als die Polizei erlaubt. Also ich finde, wie gesagt, ich finde, da damals hat die Automotorsport irgendwie nochmal so einen rausgehauen. Ne?
Haben die Schneid gehabt.
Ja, ich habe schon gesagt, wenn man heute was Schlechtes über den TÜV schreibt, dann ist ab morgen die Hebebühne, kriegt dann kein TÜV-Siegel mehr. Die ist dann durchgefallen. Wegen Mängel. Ja. Wegen Mängelliste. Ja, ganz coole Variante. Ich habe Jens hier eine Sache gezeigt. Hier ist ein tolles Auto drin. Und dann sagte er, ja, den gab es aber nicht. Und ich so, okay, ich muss noch mal zwei Seiten zurückblättern. Und er hat natürlich recht. Damals hat Ford ein ganz interessantes Auto gebaut, das sie aber leider in Serie nie gebracht haben, nämlich einen XR4i Kombi. Ja? Und dann eben mit der Front, die es ja beim Kombi nie gegeben hat. Da steht auch drauf, der heißt, warum steht da eigentlich Sierra AMS?
Automotorensport. Weil Automotorensport ihn hat bauen lassen.
Ist das wirklich so?
Ja, so gelesen. Sonderproduktion, Sonderteilen.
Ja, geil. Das ist aber witzig, ne? Dieser Schriftzug ist ja auch extrem cool, weil dieser Sierra-Schriftzug hat ja so einen durchgehenden Streifen und genau. Den haben sie in dem AMS dann übernommen. Ja. Und das Auto ist wirklich, der ist für 1984 wirklich bildschön. Diese Front ist super, super modern.
Passt geil zum Kombi.
Mega, genau, ja. Mega, weil er so ein bisschen diese Länge des Autos aufnimmt.
Die RS-Felgen.
Genau, die RS-Felgen Recaro-Sitze. Und in Recaro-Sitze in so einer zweifarbigen Ausstattung, in der Mitte so burgundrot und außen hellgrau und dann wirklich richtig coole Recaros. Also das war ja damals, 1984 war das definitiv der beste Sitz, den du kaufen konntest. Ja,
Sensation, ne? Das Auto.
Und das ganze Auto echt, ja, klasse.
Ist ein XRP-I-Motor drin, ne?
Ja, 150 PS, V6 Einspritzer.
2,8 Liter.
Ja, tolles Auto. Also... Schade, ich meine, One of One, vielleicht gibt es das Auto noch. Wird es ja wahrscheinlich geben, davon abgesehen, der war ja zugelassen, ne? KVA 101, irgendwo wird der stehen.
Meinst du, der ist zugelassen, der hat da vorne gar keine Plakette drauf?
Ne, vorne gab es ja, doch, hat er. Er hat unten eine, kann man hier ganz schwach sehen, okay. Aber naja, muss mal wieder zum Optiker, Jens.
Ja.
Ja, ist so. Jo, ich habe das Gefühl, wir haben noch irgendein Auto. Ja, wir haben zwei Autos vergessen, die ich mir hier gerade angeguckt habe. Einmal, denn der Golf ist jetzt da, der Rabbit.
Der Golf GTI, der Rabbit 1800, die Spar- oder Einsteigeversion aus Frankreich. Kostet 29,9, haben sich schon Leute beim Preis beschwert. Hier steht bei einem anderen Händler einer für 24, ein 1,6er GTI. Mhm. Den habe ich gesehen, wie sie den abgeholt haben. Total zusammengehauene Möhre. Das ist jetzt frisch lackiert und kostet jetzt 24. Dagegen ist meiner hier Garagengold. Der hatte eine große Inspektion, leider für 5.000 Euro bei MF Motors. Und Standschäden, Leute.
Das muss man sich halt mal.
Das Schlimmste ist, wenn die Autos nicht fährt. Der Wagen hatte... Der
das ist der heutige Folgenname. Das Schlimmste ist, wenn man die Autos nicht fährt.
Ja, ist so. Der Mengenteiler war kaputt, mehr oder weniger. Der lief nur im Fettbetrieb sozusagen. Aha. Was dazu geführt hat, dass durch diese Rückfahrt nach Hamburg aus dem Emsland die Zündkerzen waren schwarz. Mhm. Und die Ventilschaftdichtungen sind im Eimer gewesen. Okay. Auch ein typischer Standschaden. Die trocknen halt aus, weil die nicht mehr mit Öl und so weiter in Berührung kommen.
Die Schaftdichtung?
Ja, okay. Die Schaftdichtung trocknen aus, die reißen, das war's, dann läuft das Öl raus. Also musst du den Kopf überholen, ne? Musst du die Führung neu machen.
Okay.
Und der Kopf war runter, ist gemacht und dabei haben wir Folgendes festgestellt, wir haben uns schon immer gewundert, der lief relativ gut, schon immer. Ich habe den ja schon mal verkauft, den Wagen vor 4 Jahren. Aha. Und sagt Andreas, ja, da ist eine andere Nockenwelle drin. Und die Nockenwelle ist irgendwie ein Kennbuchstabe G drauf und es sagt, er hat es nicht weiter, wir wissen nicht, von welchem Hersteller sie ist, da ist eine Sportnockenwelle drin. Das merkst du auch, der hat ein bisschen unrunderen Leerlauf.
Der will
Gas. Der fährt, also gefühlt sind das so 125, 130 PS, die der hat. Der geht tierisch.
Okay.
Der geht echt tierisch. Andreas kennt die Dinger ziemlich gut. Da war in der VW-Szene ja lange unterwegs auch. Und er sagt, unglaublich, wie der geht. Und jetzt wissen wir endlich, warum.
Ja.
Also,
ja,
wir haben uns mal gefragt, warum läuft der so gut. Ne?
Ja,
schön. Ja, jetzt ist der komplett, hat einen riesen Service. Kleine Zahnriemen machst du dann auch noch mit. Kopf ist überholt, Mengenteiler ist überholt. Alles gemacht, alle Flüssigkeiten getauscht. Neuer TÜV. Und genau, jetzt steht er zum Verkaufen. Sehr originales Auto, Ex-Frankreich-Auto, klar. Das ist eine französische Ausführung. Und mit Bordmappe, mit Lücken, mit komplett Checkheft geführt, alles ist 92.000 Kilometer gelaufen.
Original. Ja, gut, das ist, nicht, ja, ist natürlich interessant,
eigentlich
weil da gibt es nichts Vergleichbares.
Nee, eigentlich ist dieser Rabbit, eigentlich ist es ein Golf CL mit GTI-Technik.
Weil
der hat diese einfachen Sitze,
Genau das wollte ich gerade sagen. Ja. Also ich habe auf den
die Bildern,
als ich die Bilder gesehen habe von dem Auto, habe ich so gedacht, okay, das Muster kenne ich. Das hatte ein Mitschüler von mir damals in einem Golf GTD, dieses Muster, also diese gestreiften Sitze.
Genau.
In einem silbernen, auch, das war übrigens auch ein silberner GTD.
Der GTD war ja bis auf, der hatte vorne keinen roten Streifen im Kühlergrill, sonst die Innenausstattung war dieselbe.
Genau, und daher kannte ich die, aber ich habe dann so gedacht, ein GTI ohne Sportsitze, weil die sind auch, wenn man sich die anguckt, die haben auch nicht wirklich Seiten halt.
Nee, sie
sehen
aus wie ein Käfersitz.
Genau, es ist ganz ungewohnt. Also dieses Auto ist eine ganz ungewohnte Optik. Und ja, klar, ich kann verstehen,
dass der die Leute dann, da das war, ja, die Leute, nicht, ja, und der war, was, ja dann kam die Diskussion, was hat der neu gekostet? Dann habe ich gesagt, ich glaube so 19.000 Mark vielleicht. Dann schrieb einer, nee, der hat nur 14.500 D-Mark damals neu gekostet. Ja, genau, ich sah auch so, er ist 40 Jahre her, was soll das denn, die Diskussion?
Der hat bestimmt einige 100.000 Franken gekostet.
Ist mir auch scheißegal, das ist 14 Jahre her, was hat mit der, diese Preisdiskussion führe ich nicht.
Nee, das ist ja Quatsch.
Das ist ja mein Lieblingsbeispiel immer, ja, ich weiß, das ist ja
Quatsch, was er gekostet
hat. Ein 300 SL Flügeltüre hat 31.000 Mark gekostet, 1955. Und nu?
Ja.
So, und in China ist ein Sackreis umgefallen letzte Woche.
Genau. Hatten aber auch die wenigsten 31.000 Mark damals, als es ein Flügeltürer gab. Hatten die wenigsten in ihrer Tasche.
Ja. So, also, also er kostet jetzt 29,9, ist komplett gemacht, Hakenzeichen, TÜV, technisch top.
Wer Bock hat auf den Golf 1, wir haben vorhin, als du nicht da warst, waren ja hier gestern, da habe ich mit denen kurz philosophiert, weil die auch irgendwie sagten, dass sie bei einem Golf irgendwie so raus wären. Raus wären deshalb, weil, ja, ich glaube, wenn man damals die Erinnerung hatte, so ein Auto gerne gehabt zu haben, oder man hatte sowas schon mal in ähnlicher Form, war man schlecht und heute hat man Geld, dann ist das halt das interessante Auto.
Ja.
Und dann hast
du. Ihr könnt euch bei mir eure Jugend zurückkaufen.
So sieht das nämlich aus. Ja, und ich habe dann erklärt, bei mir war das so, mein erstes Auto, da wäre noch so ein Golf ein Traumauto gewesen. Und dann habe ich irgendwann. Das ist aber echt wirklich eine Kopfsache. Da hast du irgendwann eine gewisse Summe Geld, für die du das erste Mal dir wirklich was kaufen kannst, was du auch geil findest. Und dann stehst du halt da und hast, nehmen wir ein Beispiel, damals waren es bei mir irgendwie 22.500 Mark. Irgendwann Mitte der 90er, Mitte, Ende 90er. Und dann stehst du da und könntest für das Geld einen ein Jahr alten Golf kaufen. Oder du könntest für das Geld einen 4 oder 5 Jahre alten 5er BMW kaufen. Und wenn du dann den 5er kaufst, dann gibt es keinen Weg zurück mehr. Also ob das der richtige Kauf ist oder so, das kann ja jeder selber. Aber das Problem ist, hast du dann einmal in einem 5er gesessen mit Ledersitzen, Automatikgetriebe, Sechszylindermotor, bla bla bla, dann gibt es keinen Weg mehr zurück, dann reizt dich der Golf nicht mehr. Und das ist halt der Punkt. Und
der Golf eher Holzklasse dann
eigentlich. Ist so, ne?
Ja.
Ist
auch jetzt, wenn du dich in so ein Golf GTI reinsetzt, wie schlicht, guck mal, keine E-Fenster, kein gar nichts.
Nee, gar nichts.
Du hast dann ein Drehzahlmesser, er hat auch kein Radio im Moment, das ist nur eine Blende. Das ist so, weniger geht eigentlich auch nicht.
Nee. Aber wenn, ich glaube, er begeistert dann, weil wenn die Motorleistung tatsächlich so ist, wie du das gerade sagst, dann trifft er natürlich Leistung auf Gewicht. Und dann musst du nur zusehen, dass du deinen Gurt so fest wie möglich ziehst, damit du aus dem Sitzen ohne Seiten halt nicht rausfällst, wenn du in die Kurve fällst.
Genau, ich meine, was wiegt der? 850 Kilo oder 900 Kilo vielleicht, ne?
Ja, wird so sein, ja.
So,
ja. Genau. Und dann Porsche 928.
Der war ja lange im Vorlauf. 928 GTS in Blau-Metallic, Innenraum Leder, Vollleder Grau mit dunkelblauem Teppich als Sonderbestellung.
Oh, ja, schlau gemacht.
Ja, sieht geil aus.
Schlau gemacht.
Geile Innenausstattung. Ist 170.000 gelaufen. Motor komplett revidiert bei 155.000 vor 3 Jahren. Bei Lund Auto in Berlin. ist eine dänische Erstauslieferung, lückenlos Checkheft gepflegt. Und dieser Däne ist nach Berlin gezogen und hat den Wagen im PZ in Berlin in Zahlung gegeben. Ist komplett dokumentiert.
Checkheft gab es also in Dänemark auch. Egal, vergiss es einfach. Ich, anders.
Das Lustige ist, das Checkheft ist aber ein deutscher Druck, weil es wahrscheinlich nicht extra für Dänemark eins hergestellt worden ist.
Okay.
Und aber dann innen drin von Porsche Kopenhagen abgestimmt und so weiter. Dann in Berlin im PZ gewesen. Da hat ihn ein Berliner gekauft mit Gebrauchtwagenrechnung, ist alles dabei.
Was ist das für ein Baujahr genau?
Also 95.
Ui, also so ein ganz spätes Auto.
Ja, ein GTS.
Ja, ganz spätes Auto, okay. Okay, was hat er an
Leistung? Quatsch. Entschuldigung, das ist ein 1092.
Okay.
Hat gerade ein Hakenzeichen gekriegt.
Ah, okay, cool.
Und ein GTS hat 350 PS.
Ja, da geht schon richtig was.
Der geht richtig, der ist ein super Sportwagen gewesen. Und der war aber, ich hatte den damals mal angeteasert und dann stand der ewig bei Dennis Neumann, war so wie Kleinkram. Der hat hat einen Check gemacht und hat dann hier einen Schalter da und so. Es hat gedauert, bis es fertig war.
Deshalb, ich wollte dich
und
eigentlich...
Der Wagen war aber schon reserviert. Der
stand hier auch schon mal einmal kurz, ne, und ist dann zu
Dennis gegangen. Ja, genau. Und der Kunde war, der Kunde, der ihn reserviert hat, war auch schon da. Und dann hat es aber so geregnet am Freitag jetzt, gestern Morgen früh. Ja. Und da haben wir gesagt, nee, komm, Probefahrt machen wir irgendwie nächste Woche, aber jo. Eigentlich ist der Verkauf.
Ja, also man muss eins sagen, wenn derjenige, der den kaufen möchte, weil gerade das Thema Probefahrt, ist der 928 schon mal gefahren?
Das weiß ich nicht.
Okay, fährt er das Auto, um zu sehen, ob bei dem Auto alles in Ordnung ist, oder fährt er das Auto, um zu sehen, wie 928 fährt?
Nee, um da, also, ob alles in Ordnung ist.
Okay, weil wenn er den 928 noch nicht gefahren ist und mal vorausgesetzt ist es bei dem Auto alles in Ordnung, wovon ich nicht mal ausgehe, wenn der jetzt so umfangreich gewartet wurde, dann wird das für ihn ein sensationelles Fahrerlebnis sein. Weil so ging es mir beim 928. Ich persönlich finde, dass das ein Auto ist, was ausgesprochen gut fährt. Es ist ein unglaubliches Autobahnauto.
Ja.
Es ist unfassbar.
Es ist das flachste Mercedes Coupé, was du hier kaufen kannst.
Es ist ja Automatikgetriebe. Aber es ist wirklich, ich kann das nur jedem empfehlen, der irgendwie.
Das ist so ein Intercity.
Das ist
du kannst
so
mit dem Ding Dauer 180 fahren.
Ja. Ja.
Relativ leise. Ja. Und steigst du aus?
Ja. Ja, genau. Genau.
Und man ganz sitzt im Gegensatz, auch spannend drin. Ganz im Gegensatz zu dem 996-Fahrt gestern. Also witzig, der 928er steht ja neben deiner Corvette jetzt hier.
Ja.
Die Corvette ist höher.
Da muss ich echt gleich mal gucken.
Das ist krass.
Ist übrigens sehr interessant, weil zumindest mal, was das Konzept angeht, ist das ja ähnlich beieinander. Also 8-Zylinder, ja. Transachse,
ja.
Ja, Automatikgetriebe.
Ja.
Das ist tatsächlich so, Antriebsstrang ist nicht viel anders gedacht.
Nee, aber die Corvette ist höher.
Ich hätte es nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, tatsächlich.
Und du kannst ja von hier auch die Sitzhöhe, wo die Sitze enden,
ja.
Sind auch niedriger im 928er.
Da glaubt man gar nicht, ne?
Nee. Ja. Siehst du mal, Corvette ist halt doch so eine Rentnerschüssel.
Ja, absolut. Ja. Aber ich bin ganz, ganz großer 928-Fan. Ich weiß, dass das immer ein bisschen komplexe Autos sind. Deshalb ist es total sinnvoll, so ein Auto durchgewartet zu kaufen.
Der ist hier komplett durchgewartet.
Also ich stehe voll drauf.
Bei Lund Auto ist halt der Motor komplett gemacht worden.
Ja.
Und da war dann noch zweimal in Inspektion. Da hat Stefan ihn nämlich gekauft, der jetzige Besitzer.
Ja.
Und, aber auch schon vor ein paar Jahren.
Ja.
Dann war der Wagen hier... Auch schon bei Dennis im Service, der ist komplett dokumentiert, das Auto.
Ja, okay.
Und du kannst so 928 nur so kaufen.
Das ist genau der Punkt. Es nur ist so.
Du kannst nur, so dokumentiert kaufen. Wenn du das nicht machst, ich habe schon viele in den Händen gehabt, auch welche, die nicht so teuer waren dann.
Ja, ist
aber
ja klar.
Aber trotzdem machen die Stress dir.
Nee, das ist so. Also das ist so, wenn ich manchmal, wenn ich in Spanien, finde ich auch immer mal so den einen oder anderen 928 und die sind verhältnismäßig günstig. Und Jens sagt dann auch immer, ist relativ günstig für diese Kombination, aber es lässt jeder die Finger davon, weil man halt weiß, dass natürlich in Spanien nicht an jeder Ecke, gerade wenn das Auto irgendwo in Galicien gelaufen ist, jemand sitzt, der sich mit solchen Autos wirklich in der Tiefe auskennt. Und da wird vieles, ich sag mal, auch schlecht repariert. Also man darf ja wirklich nicht vergessen, das Auto ist komplex. Und man muss sich 100% damit auskennen, ansonsten legst du dir die Karten dabei. Ich meine, das wird ja auch einen Grund haben, dass die Inspektion ein paar Tage länger gedauert hat. Das ist manchmal aufwendig.
Ja, ja.
Und wenn dir ein Teil fehlt, geht's schon nicht.
Ja.
Trotzdem total cool und ich kann nur sagen, am Ende für jeden Cent, den man mehr ausgibt, wird entschädigt durch ein wahnsinnig tolles Fahrgefühl. Ich weiß, du bist offensichtlich kein so Riesenfan vom 928.
Ja, doch.
Weiß nicht.
Ja.
Ich bin begeistert von dem Auto, weil ich einfach weiß, wie unfassbar gut der liegt. Auch durch dieses Transaxle liegt der auf der Autobahn besser als jedes andere Auto aus der Zeit. Wenn man jetzt mal nicht aus der Zeit sagt, weil das ist ja nur einer der letzten, die ersten Ende der 70er oder 77, glaube ich, kam das Auto, die lagen ja auch sehr gut, weil die hatten auch schon Transaxle, hatten auch schon einen 8-Zylinder-Motor und wenn es ein S war mit 300 PS, war das damals, ich will nicht sagen unschlagbar, aber es war schon ein echter Killer, das Auto.
Sehr
gutmütig.
Ja,
vielleicht sind hier sogar welche dabei. Ich habe heute ein Quartett mitgebracht, eigentlich ein Traum. Ne? Guck mal, wie heißt das Quartett?
Internationale Spitzenklasse mit roter und gelber Karte.
Ja.
Und drauf ist, ein Koblenzer Kennzeichen, ist auch interessant, ein 512er Ferrari mit 512 oder, das kann man so nicht sehen, könnte auch ein 365 GT4 BB sein, mit Koblenzer Teamkennzeichen.
Ja,
warum Koblenz? Koblenz, eventuell vielleicht ein Zender, ist ein Zender getunter? Man weiß es nicht. Komm, Mama, mach mal auf. War Zender Ferrari-Händler? Ich glaube, ja.
Ja, wahrscheinlich kann ist es sein? So. Was ich total, ich finde das, also... Es ist so, weißt du, was ungewohnt ist? Hm? Diese schwarze Stoßstange bei dem Auto.
Ja, es ist ja nicht nur die Stoßstange, sondern bei zwei
Ferrari. Der ist untenrum dunkel. Ja. Ne? Das sieht man natürlich hier nicht, aber man denkt, für einen Ferrari hätten sie ja auch mal irgendwie lackieren können. Ne?
Ist lackiert. Nur schwarz.
Ist schwarz lackiert, ne? Ja. Übrigens hier, ne? Der Hammer. Die gelbe und die rote Karte sind auch noch mit dabei. So, Jens, dann...
Ich zieh mal ein.
Willst du oder ich als Erster?
Ich zieh mal ein.
Du willst? Okay, das ist... Ich glaube, das ist auch leider, aber egal. Zieh mal. Hm? Da sind leider ein paar Autos dabei, die kann man nicht erraten. Finde ich. Damit meine ich einen Panther. Da sind, glaube ich, Panther mit dabei. Hast du einen Panther?
Nein.
Dann bin ich ja beruhigt.
Kein Panther.
Ist das ein Auto, was man erraten kann?
Ja.
Okay. Ist es ein Italiener?
Nein.
Ist es ein deutsches Auto?
Nein.
Ist es ein amerikanisches?
Ja.
Ist es ein Chevrolet?
Ja.
Ist es ein Camaro?
Ja.
Okay, cool. Ja, ein Camaro. Also,
du hast das Spiel wieder ganz genau angeguckt.
Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe es wirklich nicht angeguckt. Ich weiß aber, dass da von der Epoche her ist das hier ja so Mitte 70er, ist eine Berlinetta, ne? Ja, ist schon so, ich meine, boah, davon hat es viele gegeben in Amerika, ne? Ist schon so, wie man, wenn man ihn heute, also wenn dir jemand sowas anbieten würde, im absoluten Originalzustand, deutsches Auto, könnte man machen. Aber solche Autos waren auch immer schwierig hier.
Mir hat letzte Woche wieder einer geschrieben, total nett, ob ich den verkaufen will für ihn, auf den Bildern auch ganz toll, so ein Charger, ich glaube 69 oder 68 der Charger.
Oh ja?
Mach ich nicht. Ich habe keine Lust auf
die Farbe.
Grün. Das ist einfach nichts für mich. Ich will diese Ami-Autos mit so einem Camaro. Also wenn dann ein ganz früher Berlinetta mit so puffroten Velour-Sitzen, das ist so unnormal.
Und schmalen Reifen
ja,
und so.
Also aber so richtig habe ich nicht Bock drauf, ehrlich
gesagt. Ja,
gut. Ich habe auch keine Mustangs hier. Ich will einfach nicht.
Ja, ich kann das aber verstehen, weil, also bei Mustang, ja, ich kann das gut verstehen. Bei diesen Autos ist es ja meistens auch so, so ein richtiger Originalzustand, also Original und Alt gibt es eh nicht. Das Einzige, was es halt gibt, ist Original und, also originalgetreu restauriert.
Ja.
Und dann sind die aber alle so mit
den,
ein paar gute Teile,
ich habe ihn übrigens
Teile,
verwiesen, ich habe geschrieben, er soll sich mal an Carmenia wenden, die würden so ein US-Auto vermarkten können.
Ja, gibt's, ja.
Ja, oder?
Ja. Gut, er wird ja, komischerweise sind eigentlich, wissen diese Menschen, weil sonst kannst du so ein Mopar gar nicht fahren, eigentlich haben die Community dafür, deshalb wundert mich das immer so ein bisschen. Aber es gibt natürlich auch, manche sind in der Szene gar nicht drin, sondern die finden das Auto gut, haben den irgendwann mal gekauft und wollen ihn jetzt wieder verkaufen. Ja. Ich habe ganz viele von diesen Autos gesehen. Ich weiß, was gut und schlecht bei so einem Auto sein kann. Und wenn ich ehrlich bin, mittlerweile ist das dann auch, wenn die gut sind, was du gesagt hast, dann sind die in einem Preisbereich, in dem du eigentlich auch sagst, will ich gar nicht handeln. Weil ein guter kostet, ist heute sechsstellig.
Ja?
Ja, definitiv. Aber ich habe zwei gezogen. Ich lege eine davon weg.
Oh, die hätte ich geraten.
Ja, genau. Ich habe einen 911 Turbo weggelegt.
Ja, so, was haben wir denn? Deutsches Auto?
Nein.
Italienisch?
Jawohl. Oh, das ging jetzt ein bisschen schnell.
Ja, aber gut. Ein Ferrari?
Nein.
Lamborghini?
Nein.
Maserati?
Nein.
Ein Fiat?
Nö.
Ein Lancia?
Nein.
De Tomaso?
Nein.
Ist ein Sportwagen?
Naja. Also ist, das heißt ja internationale Spitzenklasse.
Ach so. Ja.
Du hast echt nur eine Marke nicht genannt bis jetzt.
Ein Alfa Romeo.
Richtig.
Ist ein Montreal.
Nein.
Eine Alfetta.
Ja, genau. Echt? Eine Alfetta 2.0. Tolles, also schönes Auto mal um.
Nee, die in der hässlichsten Variante, diese Eierschale mit dicken Plastikstoßstangen. Also diese, das so ist die hässlichste Alfetta überhaupt.
Wobei, ist das Plastikstoßstange? Ist ja, das nicht Chrom nur mit Gummi dran?
Nee, das ist so an den Seiten mit diesen riesen Plastikteilen. Ja, ja, ja. Das ist dieses Facelift, dieses hässliche Facelift und dann auch eine Eierschale mit Stahl.
Ja, Eierschale ist schon sehr speziell. Wann hast du das letzte Mal einen Alfetta gehabt? Du hast doch bestimmt schon einen gehabt.
Nee. Nicht? Was? Eine Alfetta?
Ja.
Limousine? Ja, aber eine schöne frühe. Das war eine Alfetta 1.8. Die heißt ja nur 1.8. Eigentlich ist der 1750er Motor drin, der legendäre 1750er Motor. Mhm. Und die hieß dann 1.8. Die erste, oder beziehungsweise die erste Alfetta hieß nur Alfetta, weil die automatisch die 1.8 war. Es gab gar nichts anderes. Mhm. Und die hat dann vorne in der Mitte, die hat so einen zweigeteilten Kühlergrill, praktisch wie ein BMW in Anführungsstrichen. Und diese erste hat sogar eine Blechnase, eine Niere in der Mitte aus Blech, getrennt richtig. Mhm. Mhm. Und so eine hatte ich mal in Aubergine hier, in so einem Faggio heißt die Farbe. Mhm. In Faggio und innen drin mit braunem Kunstleder im Spitzenzustand. Das ist die einzige Alfetta, die ich hier verkauft habe.
Okay.
Und dann gab's, danach kam dann, nach der Blechnase kam das erste kleine Facelift. Blechnase fällt weg. Sieht für den Betrachter im ersten Moment aber genauso aus. Und da gab's dann hinterher eine 1.6er Alfetta auch und eine 1.8er. Mhm. Und dann erst nach dem nochmaligen Facelift, ich glaube, da werden die Scheinwerfer ein bisschen größer, so ein paar kleine, dann gab's eine 2.0er. Aber der coolste Motor ist der 1750, ist viel besser wie der 2.0er. Hat okay. Viel mehr, hat richtig Pfeffer am Team.
Ja, gut, das ist halt richtig sportlich.
Ja, man hat immer, man sagt immer, diese bei den Alfa Romeo, dieser 2-Liter-Motor hat ja dann nominell 131 PS. Und wenn die auf den Prüfstand stellt, hat die aber keiner, sondern die sind eher ein bisschen schlapp.
Okay.
Und der 1715-Motor hat ja, ich glaube, 122 und die hat er aber immer. Okay. Und da der aber weniger Hubraum hat, der dreht schneller hoch, der ist ein bisschen quirliger so. Mhm. Das ist der beste Motor von den allen. Deshalb ist so ein 1750er Berton, ist ja neben dem GTA der teuerste auch eigentlich.
Ja, ja. Ja gut, daran erkennt man das dann immer. Ne? Das merkt man dann schnell, schnell im Marktwert. Ne?
Und genau, und die Alfetta, auch die Alfetta, das Coupé davon, Alfetta GT, die hieß am Anfang zuerst nur Alfetta GT, hatte automatisch auch diesen 1.8er Motor, diesen 1750er Motor, die hieß dann auch 1.8.
Ja, waren die innen alle relativ ähnlich? Weil ich erinnere mich, ein Bekannter meines Vaters hatte eine Alfetta und mich haben damals beeindruckt, als jemand, der, ich sag mal, die Opel-Instrumente damals gewohnt war, da hatten wir noch keinen Mercedes und der hatte ja auch keine tolleren Instrumente. Aber bei Opel war es ja manchmal so, dass das Cockpit tatsächlich nur aus, ich sag mal, Fake-Rundinstrumenten bestand und nur ein Tacho hatte, ja, remember, ja. Ne? Dass der so mehrere Rundinstrumente hatte mit Anzeigen.
Also, ja, klar. Natürlich.
Der war, ja, also klar, ich habe das.
Die Alfetta hatte relativ weit außen liegend Drehzahlmesser und das sieht ein bisschen komisch im ersten Moment, weil das so auseinandergezogen ist. Drehzahlmesser auf der einen Seite, Tacho auf der anderen und dazwischen hat die, ich glaube, vier Stück. Ich meine, die hat
eine
Tankuhr, Wasser, Temperatur, Voltmeter und Öldruck.
Das wird sein. So, und da guckst du nämlich in so ein Auto rein und denkst, oh, guck mal, sechs Anzeigen, ne? Und der Opel hatte eine und bei den anderen waren es nur so runde Dinger, wo Idiot Light drin. So
fünf oder sechs sind es bei der Alfetta auf jeden Fall.
Ja, okay, da muss ich mir mal angucken. Also ich kann mich nur noch dran, da war ich ja wirklich...
Und die sind halt, das erste ist ungewohnt, weil die so ein bisschen auseinander sind. Und beim Alfetta Coupé war es ja direkt so, dass der Drehzahlmesser vor dir ist und der Tacho ist in der Mitte gewesen.
Ja, cool.
Mit so
ein bisschen, ne? Ja, da haben die schon immer viel gemacht, ne? Da hatten die so ein gutes, gut, ja. Ist halt auch Designhändchen, ne? Ich weiß nicht, ob das war ja eigentlich Rennsport-Thema.
Ja, ne? Wobei die vom Material her das schon sehr plastikfantastik gewesen in der Zeit.
Ja.
Sogar der Holzschaltknauf
und ja, auch ist der nur Plastik, ne?
Selbst der schwarze ist weißes Plastik.
Ja?
Ja. Wenn die nämlich alt werden und abgegriffen werden, kommt das Weiß nämlich durch.
Kommt das Weiß durch.
Okay. Und wenn du zum Beispiel die Alfetta Limousine dich hatte, war das noch richtig schwarz-weiß, dann passt das auch. Also auch nicht nachgefärbt. So die typischen Alpha-Abnutzungen. Oft hast du das bei, ich glaube auch Holzknäufe so.
Ja.
Die waren dann auch irgendwann weiß, weil es nur angemalt war.
Ja, ja, weil das so genau diese braune Farbe quasi, die sowieso so ein bisschen unecht wird.
Ja, genau.
Ja, okay. Ja. Naja. Dann würde ich sagen,
hier ist nichts unecht.
Hier ist nichts unecht, außer. Weiß ich nicht.
Oh, ich hole mir jetzt noch irgendwie.
Was zu essen?
Eine Flasche Wein, tschüss.
Eine unechte?
Nee, eine echte.
Sehr gut.
Dann Weißburgunder trocken, tschüss.
Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.